What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Heute ist Franziska Gregor, Managing Director bei Serviceplan Culture, mein Gast. Sie ist in der Agenturwelt groß geworden, hat bei Jung von Matt, DDB und Heimat gearbeitet und dann sehr bewusst die Perspektive gewechselt, rüber auf Plattformseite, als Creative Partnerships Lead bei TikTok für Dach und die Niederlande. Was sie besonders macht, ehrlich gesagt ganz vieles, aber jetzt mal zum Intro auf das Wesentliche reduziert. Sie denkt Kultur nicht als Buzzword, sondern als echtes Betriebssystem für Marken. Geprägt auch durch ihre internationale Perspektive. Sie hat in New York gearbeitet, war viele Jahre in Südkorea unterwegs, hat sich politisch engagiert und bringt damit einen Blick auf Kultur mit, der deutlich über Werbung hinausgeht. Heute treibt sie bei Serviceplan Culture genau diese Frage um. Wie identifizieren Marken echte Kulturräume, statt nur Trends zu jagen? Warum fühlt sich so viel Kommunikation gerade so beige an? Ich liebe das. Und was passiert, wenn wir wieder anfangen, auf Persönlichkeiten zu setzen, auf Ecken, Kanten und echte Meinungen? Wir sprechen über Echo Chambers und warum Social Media als Begriff eigentlich tot ist, über serielle Formate als neues Fernsehen, über Gaming, Discord, Reddit und warum viele Agenturen diese Räume immer noch nicht wirklich verstehen. Und wir sprechen über die vielleicht wichtigste Frage. Wie wird man als Marke überhaupt noch Teil einer Bewegung, statt nur daneben zu stehen? Liebe Franziska, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich bin selber ein bisschen aufgeregt, weil du wirklich, also aus meiner Perspektive, im besten Sinne ein Culture-Nerd bist.
Oh, das ist nett.
Ja, und das ist wirklich als Kompliment gemeint. Ich habe es ja eben schon angerissen, du hast im Prinzip ja Zeit deines Berufslebens außer TikTok, wenngleich das ja trotzdem Teil der Marketingwelt ist, eigentlich eine klassische Agenturkarriere hingelegt und gleichzeitig scheinst du aber deutlich tiefer als viele andere in Agenturen eben auch in diesen diversen Culture-Bubbles wirklich mit ganz viel Leidenschaft und Herzblut drin zu stecken. Und ich habe mich gefragt, wann entscheidet man, ein Culture-Nerd zu werden? Wie wird man das und wie ist dir das passiert?
Also erstmal Nerd trifft es, glaube ich, ganz gut.
Nerd ist mittlerweile ja auch wirklich ein Lob, eine Ehre eigentlich.
Total, total. Und ich habe das, glaube ich, gar nicht bewusst entschieden, sondern das ist gewachsen und zwar aus meiner Leidenschaft für Metal, für Metal-Musik und für Gaming und Anime-Culture und zwar als Teenager und dann habe ich das immer weiter verfolgt und natürlich hat sich der Kreis dann geöffnet über die Jahre. Ich bin viel gereist, habe dann mich viel mit den unterschiedlichsten Leuten aus der Agentur- und Tech-Welt auch über Themen unterhalten. Ne, und über die Communities und daraus ist das gewachsen. Und ich würde sagen, so viele Leute aus den Bereichen gibt es gar nicht. Und deswegen bin ich jetzt hier gelandet und habe das große Glück, Kunden zu erklären, wie man in unterschiedliche Communities reinkommuniziert.
Warst du immer schon, also auch bei Heimat, bei DDB, also warst du immer schon auf Culture gebucht, wenn man so will, oder hat sich das dann letztlich auch erst mit der Bewegung innerhalb der Agenturbranche so entwickelt, dass du dich mehr und mehr diesen Themen widmen durftest?
Das ist eine super interessante Frage, muss ich sagen. Ich würde sagen, eigentlich nicht. Ne? Ich habe als Berater angefangen und ganz, ganz klassisch und dann irgendwann hat sich das ergeben, dass ich immer mehr in Richtung Kreation geschlittert bin.
Und ist auch witzig, weil von außen hätte ich spontan gedacht, bevor wir uns kennenlernten, dass du Kreative bist.
Genau, sagen immer alle, weil ich ja auch so einen wilden Klamottenstil habe.
Stimmt.
Und das ist auch, was ich zum Beispiel bei Heimat sehr mochte. Mhm. Ne? Also, dass man dafür gefeiert worden ist, dass man einfach anders ist, laut, individuell. Und das vermisse ich manchmal so ein bisschen hier in Deutschland, in unserer Branche, dass gerade junge Menschen sich ausleben können wieder, weil das ist doch das, was unsere Branche eigentlich ausmacht. Dass wir so sein können, wie wir wollen, dass man auch mal in unterschiedliche Bereiche reinschnuppern kann und innerhalb einer vielleicht langen Karriere auch so viele unterschiedliche Touchpoints hat, das sollte doch uns begeistern.
Mhm. Was glaubst du, was ist passiert, dass das immer weniger geworden ist? Weil es ist ja tatsächlich was, was man feststellt und in vielen Gesprächen auch immer wieder ein relevanter Aspekt ist. Alle wünschen sich es irgendwie und keiner stellt es wieder her.
Ich glaube, wir als Leadership müssen auch schauen, dass wir alle, nicht nur die jungen Menschen, dafür begeistern und dass wir das auch vorleben. Ne? Du hast gerade beige gesagt, ich sage das ja immer so gerne, so unsere Branche ist ein bisschen beige geworden und das will ja keiner. Wir wollen alle Highlight-Kreationen, wir wollen alle interessante Leute haben und gerade wenn wir jetzt gucken, alle sprechen über AI. Alles ist AI, was ja auch in Ordnung ist und wir lernen, wie wir mit diesen ganzen Tools umgehen, wie wir damit kreativ arbeiten können. Aber am Ende ist es so, klar, einige Agenturen werden jetzt Fortschritte haben in dem Sinne, dass sie irgendwie schneller mit einzelnen Tools arbeiten oder ihre Mitarbeiter besser ausbilden können. Aber wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, werden wir alle damit arbeiten. Und was differenziert uns dann noch?
Und AI wird Kultur nicht machen. Ne?
Genau, AI wird Kultur nicht machen.
Oder hervorbringen zumindest.
Ja, genau. Weil am Ende füttern wir natürlich mit unserem Zeitgeist, mit dem Mindset, mit den Erlebnissen, die wir als Menschen haben, die AI. Und wir prompten, wir versuchen sozusagen unsere Erfahrung in diese Tools reinzulegen. Und wenn wir dann alle das gleiche Mindset oder das visuelle Verständnis haben, was unterscheidet für den Kunden dann noch die Kreation der einen Agentur oder die Strategie von der anderen? Mhm. Und deswegen, ich hoffe auf jeden Fall sehr darauf, dass wir in Zukunft wieder mehr Persönlichkeiten sehen. Mhm. Und dann müssen wir natürlich auch damit umgehen, dass Persönlichkeiten und kreative Menschen Ecken und Kanten haben. Ja, das kommt einfach damit. Ne? Das müssen wir aushalten können. Wir müssen aushalten können, dass Leute auch starke Meinungen haben und vielleicht auch mal ein bisschen unbequem sind und sich auf die Hinterbeine stellen. Und das muss es einfach wieder geben. Und da müssen wir das encouragen. Mhm. Ja, auch wenn wir sagen, oh Gott, warum hat denn jetzt hier jemand im Meeting, keine Ahnung, diese oder jene Meinung geäußert? Das müssen wir trotzdem encouragen.
Du hast Heimat als Beispiel gewählt, wo dir das eben auch früh in der Karriere begegnet ist.
Ja.
Was würdest du sagen, was hat, ich nenne es jetzt mal diese Kultur oder im weitesten Sinne ja auch das kulturelle Framework richtig gemacht mit Blick auf die Anziehungskraft von Misfits?
Meinst du die Agentur an sich?
Ja, genau. Also wie haben die es auch kulturell geschafft, das so herzustellen und auszuhalten?
Das ist interessant. Ich glaube, dass es tatsächlich sehr viel auch am Hiring-Prozess lag. Mhm. Also man hat tatsächlich eher nach Persönlichkeit auch ausgesucht. Mhm. Leute, die in diese Agenturstruktur gepasst haben. Und das wurde auch von den Gründern sehr gelebt, ne? Oder auch von Matthias Storrath wurde das immer sehr, weil er ja natürlich selber auch eine extreme Persönlichkeit ist, aber die wollten das auch. Die wollten Leute, die was an den Tisch bringen, die wollten nicht Leute, die Sachen abnicken, sondern Menschen, die ihre eigenen Erfahrungen, Kreation, ihre Karriere, ihr Leben auch, ihre Interessen, ne, ihr Nerdsein vielleicht, ja, oder ihren Musikgeschmack mit einbringen. Und ich finde, das sieht man heute auch noch, wenn man sich die Agenturen anguckt und schaut, okay, wer sitzt da so und wer ist da hyperkreativ? Das sind viele Leute, die natürlich noch aus diesem Umfeld kommen.
Ja, und ich glaube, es ist wahrscheinlich so ein bisschen eine Analogie zum Fußball. Es reicht ja nicht nur irgendwie Stars oder ich sag jetzt mal besondere Persönlichkeiten zu hiren, sondern eben gleichzeitig auch zu gucken, gibt es irgendein gemeinsames Ziel, gibt es einen Connect, der die miteinander spielfähig macht.
Ja, und auch die Freiheit zu geben, die Freiheit zu geben, seine Meinung zu äußern und vielleicht hatte man auch damals, und das ist gar nicht der Agentur geschuldet, sondern einfach unserem Business und der wirtschaftlichen Situation, eine größere Freiheit, mal Dinge auch zu präsentieren, von denen man wusste, dass sie, vielleicht mal so 30-50% übers Ziel hinausschießen.
Ja.
Aber man nimmt das jetzt trotzdem mit.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch das, ne? Also die, so ein Stück weit auch Beigisierung der Branche irgendwie durch, auch Angstgetriebenheit, Opportunitäten und all das, ne? Aber das ist ja genau die Falle, in die du tappst, weil keiner der Kunden möchte angepasste Menschen auf Kreativagenturseite, die einem nur nach dem Mund reden, weil dann genau das passiert, was man nicht braucht, Sea of Sameness-Ergebnisse oder genau das, was man selber entwickelt hätte.
Was ich super interessant fand, als ich in New York gearbeitet habe, ich habe angefangen dort tatsächlich, wurde mir der Unterschied zwischen Projektmanagement und Accountmanagement nahegelegt. Mhm. Und das habe ich gar nicht in Deutschland so gelernt oder empfunden. Mhm. Und die Rolle wird dort mehr als Salesperson gesehen. also tatsächlich als Anwalt für die Kreation und Strategie. Und man lernt extrem, wie man Visionen, wie man kreative Visionen und Strategie verkauft und wie man das zugänglich macht, unterschiedlichen Ebenen beim Kunden. Und ich fand das sehr, sehr spannend, weil diese Art von Account Management, tatsächlich einen Account aufzubauen, mit dem Kunden zu wachsen, zu verstehen, wirklich, was möchte der Kunde von uns, in welche Richtung wollen wir uns langfristig mit dem Kunden entwickeln, das ist etwas, diese Kundenbeziehung auch wirklich zu pflegen über Jahre, was ich als sehr wertvoll empfinde in unserer Branche.
Ja, ich glaube auch, dass es also nicht nur in der Branche, sondern jetzt letztlich auch für dich mit deinem Fokus hier bei Serviceplan ja auch super relevant ist. Ne? Weil
total.
Im Prinzip dieser ganze Culture-Bereich besteht ja aus einem großen Consulting-Part, also nicht nur die tollen Aktivierungsideen in den jeweiligen kulturellen Umfeldern, sondern ja vor allem zunächst mal auch die Frage, in welches Umfeld gehen wir eigentlich, was passt zur Marke oder wo können wir uns zumindest einigermaßen glaubwürdig langfristig integrieren. Also das ist nicht so wie aufgesetzt, ich weiß nicht, alle gehen ins Hip-Hop jetzt oder so. Also da sind ja jetzt alle Marken, von daher ist immer die Frage, wie glaubwürdig ist das dann am Ende noch? Aber egal, wir tauchen nicht in Hip-Hop ein, sondern was mich interessiert, ich habe es ja eben im Teaser schon gesagt, ist ja auch dein, du bist ja nicht nur ein kultureller Mensch, sondern auch ein politischer Mensch.
Das ist wahr, ja.
Das finde ich auch nochmal interessant, gerade mit Blick auf die Prägung und dein Verständnis von Kommunikation und Kultur. Also wie kam es dazu? Und vielleicht auch so, ich habe vorhin auch Südkorea erwähnt, das so als kleiner Sidekick interessiert mich.
Ich habe schon, glaube ich, als Jugendliche mich extrem für Politik und Wirtschaft interessiert, weil meine Familie aus der DDR kommt und ich natürlich viel mitbekommen habe, ne, wie auch meine Familie unter diesen Umständen gelitten hat und hatte aber die Möglichkeit über die Jahre praktisch wie ein Aufstiegsversprechen, was hier ja gegeben wurde in Deutschland auch, also the German Dream sozusagen, mit Studium und mit allem, was ich in Agenturen gelernt hatte, dann weiterzukommen. Und ich bin die Erste, die in meiner Familie studiert hat und glaube, dass es einfach für uns alle wichtig ist, politisch zu sein und zu überlegen, wie können wir mit unseren Kunden zusammen, ne? Also nicht, wir machen keine politischen Kampagnen, aber natürlich haben wir eine Haltung und das ist natürlich auch wichtig für Kunden und für uns auch beim Kunden abzufragen, gerade wenn wir Cultural Marketing machen, ist es natürlich wichtig zu verstehen, die Kultur, in die wir hier investieren und das kann von Rollstuhl, Basketball bis irgendwie Death Metal alles sein, ja, oder Hip-Hop, wir müssen trotzdem verstehen, passt das zu unserem Kunden? Wo kommt der Kunde denn her? Was ist denn ihre Heritage? Ja, wo möchte der Kunde hin? Und wie können wir gemeinsam mit dem Kunden auf den Weg gehen, strategisch und uns da über einen bestimmten Zeitraum reinarbeiten? Und ich glaube, meine politische Arbeit, also ich habe mich versucht, sehr viel mit Menschenrechten zu beschäftigen. Und weil du ja das Thema Südkorea angesprochen hast, ich hatte 10 Jahre lang eine Stiftung für Menschenrechte in Nordkorea. Da darf ich nicht mehr einreisen. Deswegen war ich
keine Überraschung. Ja.
Deswegen war ich viel in Südkorea und habe dort in der Politik gearbeitet oder hier mit dem Auswärtigen Amt. Stiftung gibt es auch noch, aber natürlich mit dem Job und mit den vielen anderen Aktivitäten ist das dann ein wenig zu viel geworden und ich habe das in sehr gute Hände übergeben und jetzt bin ich ab und zu noch dabei. Aber ich finde, es ist einfach wichtig, wenn man so viel Gutes bekommen hat. Und ich muss auch wirklich sagen, nochmal so aus unserer Branche raus, es war für mich ein guter Weg, einfach viele Menschen kennenzulernen, viele interessante Perspektiven auch von Kunden für mich in mein Leben zu integrieren und mir zu überlegen, wie möchte ich mein Leben gestalten. Also es war wirklich ein guter Weg, ein anstrengender Weg, ja, war nicht immer einfach, aber ein guter Weg und dann auch zurückzugeben und das versuchen wir, um diese große Brücke zu schlagen, auch wenn wir Kunden auf diese Reise des Cultural Marketing mitnehmen, weil wir müssen glaubwürdig kommunizieren und mit auf Augenhöhe und Respekt mit den Communities und keine Message denen reindrücken, sondern wir wollen ja langfristig ein Partner von diesen Communities sein und mit denen zusammen wachsen und ein Teil von dieser Community werden. Und das geht natürlich nur mit Respekt und auch mit dem Mindset vom Kunden. Wir wollen auch etwas an die Community zurückgeben. Mhm. Somit glaube ich, dass das schon auch meine Arbeit und die Art und Weise, wie ich mit Kunden oder mit Communities oder mit Talents arbeite, sehr beeinflusst.
Erzähl mal ein bisschen, wie ihr, weil du hast eben schon sozusagen die Arbeit angeteasert, wie ihr vorgeht in so einem Beratungsmandat. Also wenn ihr jetzt einen neuen Kunden bekommt und ihr eben genau diese, ich sag mal, Potenzialfelder auch auslotet. Also das eine ist ja, wo liegt Potenzial vielleicht qua, also am Ende geht es ja immer darum, ein Stück weit mehr zu verkaufen am Schluss.
Genau, ja.
Aber trotzdem dann eben auch möglichst glaubwürdig in eins dieser Felder einzutreten. Wie macht ihr das?
Also es ist natürlich eine große Bandbreite für die unterschiedlichen Kunden und auch für die unterschiedlichen Kunden. Jetzt grundsätzlich kommen Kunden zu uns, genauso wie du es gesagt hast, weil sie ihre Zielgruppe gerne erweitern wollen. Und wir natürlich, und das habe ich auch bei TikTok gemerkt, immer wenn ich mit Agenturen gearbeitet habe, wenn du eine klassische Zielgruppensegmentierung hast, die jetzt vielleicht über Alter oder Soziodemografie funktioniert, dann ist es sehr schwierig, nur noch an eine größere Zielgruppe ranzukommen. Und deswegen.
Es verfälscht auch das Bild, ne?
Genau.
Weil es einfach, also nur weil angenommen wir im selben Alter sind und beide Frauen, kann es sein, dass wir total unterschiedliche Menschen sind und uns im normalen Leben nie begegnen würden.
Ja, also ich stehe auf Metal-Konzerten auch mit 16-Jährigen.
Ja. Es könnte sein, dass wir uns deswegen dort nicht begegnen, weil ich noch nie auf einem Metal-Konzert war.
Ich nehme dich mit. Ja. Also dieses Jahr wird das erste Mal. Und deswegen ist es natürlich auch so, dass wir schauen, okay, was sind denn die Communities, ja, in die, die der Kunde investieren kann. Und die basieren eher auf Werten und Hobbys, als dass sie tatsächlich auf zum Beispiel Income basieren. Ja. Und dann schauen wir uns an, wir machen das alles datenbasiert. Das ist natürlich nicht ein Bauchgefühl, sonst würden wir alles nur mit Hip-Hop oder mit Metal oder bei Mo mit Lifestyle-Themen vielleicht machen, ne? Oder Sven mit Sport. Sondern wir schauen uns einmal an, okay, datengetrieben auch, was passt zu dem Kunden, wertegetrieben, was passt zu dem Kunden und was macht die Konkurrenz und wo geht der Trend tatsächlich auch hin. Wir schlagen dem Kunden eine Bandbreite von Communities vor und dann haben wir natürlich auch Tools, wir haben KPIs definiert, 16 Stück, an denen wir dann natürlich auch den Outcome messen können. Ich glaube, was bei uns so ein bisschen der Unterschied ist zu einem sehr klassischen Approach, ist, dass wir keine vorgefertigte Toolbox haben, wo wir sagen, geil, jetzt machen wir TikTok oder jetzt machen wir ein Out of Home, sondern wir schauen uns einmal an, wo sind denn die Touchpoints für diese Community wirklich? Und wie du schon am Anfang gesagt hast, das kann Discord sein, das kann TikTok sein, es kann aber auch ein Magazin sein, ja, das kann alles sein. Es kann ein Pop-Up-Store sein und dann schauen wir, wie wir uns tatsächlich von den Touchpoints auch auf die Strategie und Kreation dann nähern.
Für den Kunden. Wenn du datenbasiert sagst, ne, sind das die Tools, auf die wir alle so zugreifen oder habt ihr einen originären Datenpool, den ihr füttert?
Ja, tatsächlich, wir arbeiten natürlich, ich weiß nicht, ob du es in der Presse gesehen hast, auch mit Civi zusammen ganz eng und wir haben natürlich unseren eigenen Datenpool auch, wir beziehen aber auch die Daten ein, die, auf die wir alle zugreifen können. Wir integrieren meistens auch Kundendaten. Viele Kunden haben einfach auch schon einen sehr großen Bestand und ein Wissen über ihre Zielgruppe oder andere Zielgruppen und das versuchen wir zu integrieren. Und daraus entsteht eigentlich ein sehr gutes Bild für uns. Nicht alles kann man über Daten abbilden und das wäre auch sozusagen unsere Warnung nach draußen, unser kleines Watch-out. Dafür haben wir zum Beispiel unser Culture Council. Wir bauen das gerade in Europa auf. Wir haben jetzt in Deutschland, sind wir so ungefähr 20, 25 Leute. Frankreich, UK haben wir jetzt schon ein paar Leute. da geht es darum, dass wir vier weiße Menschen sind, die natürlich unterschiedliche Interessen haben, aber wir nicht alle Gruppen abdecken können. Und wir können auch mit dem Culture Council nicht alles abdecken, aber wir haben eine gute Bandbreite. Zum Beispiel die Impact Company, die hier aus Berlin kommt, Startup, das People of Color in Führungspositionen bringt, auch unterschiedliche Kulturinstitutionen berät. Ja. Dann haben wir Artists aus den unterschiedlichsten Gebieten. Das müssen nicht immer berühmte Persönlichkeiten sein, sondern es geht darum, dass sie für ihre Kultur sprechen können und da sozusagen ein bestimmtes Mindset mitbringen und einen Opinion-Leader-Status. Und mit die sind unser Sounding Board für Ideen, für Strategien, um auch zu schauen, okay, resoniert das? Haben wir hier einen blinden Fleck in der Kommunikation? Wie wollen wir hier weitergehen? Und das hat uns sehr geholfen, in den letzten 2,5 Jahren tatsächlich auch nochmal andere Felder aufzumachen, an die wir jetzt vielleicht gar nicht gedacht haben. Und für unseren Kunden Rügenwalder Mühle haben wir tatsächlich auch ein eigenes Council gebaut. Das machen wir jetzt immer öfter, was sozusagen auch ein internes Sounding Board ist für den Kunden. Und das ist immer ganz schön, weil das natürlich auch für die Kunden hilft, neue Produkte zu entwickeln, aber auch die Kommunikation zu schärfen.
In welchem Culture-Feld oder Feldern ist Rügenwalder Mühle unterwegs?
Naja, natürlich bestimmte Food-Felder, ne? Aber auch gerade die in ihr veganes Angebot ist natürlich sehr, sehr groß. Lifestyle, Musik, dort finden wir uns auf jeden Fall gehört und wieder.
Jetzt sagt man ja auch immer so, dieses der Community auch etwas zurückgeben. Ne? Und das klingt ja zunächst total gut.
Ja.
Ich denke mir immer, in der Realität ist es wahrscheinlich gar nicht so leicht, das zu tun. Also wie sieht dieses Zurückgeben aus? Ist es beispielsweise so, dass es euch auch hilft, über die, ich nenne sie jetzt mal Gatekeeper oder Council eben auch zu sagen, wir nutzen Menschen aus der Community, die zum Beispiel selber Creator sind, die vielleicht auch Fotografen sind oder also die auch Teil des Projektes werden, indem sie es miterstellen oder dass man einfach sagt, wir nehmen uns als Marke zurück und schenken der Community ein großartiges Erlebnis. Also welche Facetten kann dieses Zurückgeben haben?
Ja, also natürlich, was du gerade gesagt hast, das Erlebnis schenken, das ist natürlich das, was alle immer versuchen und dadurch natürlich auch User-Generated Content zu generieren. Ne? Das ist natürlich ganz weit vorne. Aber es geht, wenn wir über Zurückgeben sprechen, eigentlich schon über kleine Sachen. Ja, also wir haben eine Kampagne gemacht für Snipes und Nike in Deutschland und in Frankreich und haben dort ein Female-led Team etabliert. Das heißt, es waren nur Frauen von der Produktion bis irgendwie die Artists, die dort aufgetreten sind. Es war eine sehr female-focused Campaign und es sind manchmal schon kleine Sachen. Ja, wir sind natürlich gut connected in diesen unterschiedlichen Bereichen, einfach auch, weil das unser Job ist und weil wir das seit Jahren leben. Trotzdem ist es wichtig, wenn wir dort zum Beispiel mit Female Rap Artists arbeiten, haben die natürlich auch wieder Recommendations für uns, die wir uns angucken können, mit denen wir sprechen können. Egal, ob das jetzt die Tattoo Artist ist oder jemand, die tatsächlich hatten wir den Fall, dass sie in dieser Female-Hip-Hop-Welt dann ein Dining-Angebot, also ein Food-Angebot, haben wir eine junge Dame aus Paris gefunden, wo sich Hip-Hop und Food überschnitten hat. Und die haben wir dann für den Abend tatsächlich gebucht für noch eine zusätzliche Food-Experience. Und das war, die Türen waren offen für jeden, aber es war Female Focus und wir haben der Community auch in dem Sinne zurückgegeben, dass wir die Community natürlich auch bezahlt haben. Ja, und dann jetzt nicht bei einem Event, wo wir versuchen, Frauen in den Vordergrund zu setzen und denen ihre Stimmen hörbar zu machen, dann einen männlich gelesenen Fotografen dahinstellen. Ja, und es können manchmal kleine Sachen sein, tatsächlich, in denen wir schon die Möglichkeit haben, den Talents und der Community was zurückzugeben. Weil die Community, und das darf man nicht vergessen, fungieren natürlich für uns als Mediakanäle, als neue. Ja, das ist wichtig zu verstehen. Und ich glaube, wenn man das so sieht, dann hat das natürlich auch für Kunden einen viel, viel größeren Wert, dass man sagt, ja, das ist euer Touchpoint. Das ist nicht nice to have, sondern das ist euer Touchpoint, den ihr bedienen müsst.
wo du gerade Media angesprochen hast. Ne? Das passt so schön ja. zu dem zweiten Teil oder der Perspektive, die du ja eben auch mit einbringst durch deine Erfahrung der letzten Jahre, also die TikTok- und Plattformseite.
Ja,
und auch das ist ja interessant mit Blick auf Communities, auf Media, auf die Frage, wie erzeuge ich, also wie verschaffe ich mir überhaupt noch Gehör mit meinen Aktivitäten. Ich glaube, du hast es in einem unserer Gespräche mal den Erschöpfungszustand genannt, den man empfindet, wenn man auf Social Media unterwegs ist. Und es ist ja schon lange alles nur nicht mehr social, was da stattfindet. Also die Ursprungsidee der Plattform stirbt ja durch den Algorithmus und alles, was gerade da so passiert, bis hin zu KI-generierten Inhalten, die mittlerweile einen Großteil des Plattform-Contents ausmachen. Was heißt das für Cultural Marketing? Weil du brauchst ja immer so eine Art Amplifizierung der Idee. Also wie schaffe ich es, dass etwas, was stattgefunden hat, für mehr als diese 20 Menschen, die das Erlebnis female-led hatten, irgendwie ja, spürbar, sichtbar, erkennbar machen?
Nach außen tragen, ja. Ich glaube, dass diese Zeit zu sagen, wir verlängern Sachen, ne? Das, wie häufig habe ich dieses Wort gehört, lass doch mal den Content verlängern, ja. dass das natürlich nicht mehr State of the Art ist, sondern Plattformen verändern sich. Social, wie du gesagt hast, ist es schon lange nicht mehr. Das habe ich bei TikTok viele Jahre versucht, auch Kreativagenturen und Kunden zu erklären, dass wir jetzt einen Algorithmus haben, der natürlich gespeist wird von Interessen und dass es hier nicht mehr um die Follower geht, sondern tatsächlich um das Engagement. Und so muss man tatsächlich auch denken. Ne? Wenn ich halt Content ausspiele, wo es darum geht, zu engagen, wirklich in eine bestimmte Community rein zu kommunizieren, dann funktioniert das auch. Das heißt, wenn ich mir überlege, ah, okay, die Community, die ich erreichen will, spielt Fußball oder interessiert sich für Nähdesign oder für Booktalk, ja, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, auch meinen Content sehr stark darauf hinzuzuschneiden. Wenn ich versuche, in ein Content-Piece meine komplette Kampagne unterzubringen und schöne Eindrücke irgendwie Backstage zu filmen, mit wem soll das halt resonieren? Ja, und was du auch am Anfang gesagt hast, wir kommen in so, wir sehen natürlich auch, dass die Anmeldezahlen bei den diversesten Portalen nach unten gehen, also und das ist nicht mehr so einfach, ist Engagement zu erzeugen, weil es eine gewisse Erschöpfung gibt, auch gerade in der Gen Z oder jüngere Generationen, die jetzt nachkommen. Und ich sag immer, Entertainment Media ist jetzt eigentlich das TV, was wir damals hatten. Und was ist denn die Konsequenz daraus? Wir sind ein bisschen hinter dem Trend in Deutschland, aber was wir sehen können, in Ländern wie Südkorea, aber auch in North America, wir sehen ganz, ganz deutlich, dass serieller Content etwas ist, was jetzt von vielen Marken genutzt wird. Eigene Channels werden kreiert, serieller Content nicht mehr wie für uns, irgendwie 30, 40 Minuten, Buffy. Ja,
stimmt,
ja, habe ich meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. sondern tatsächlich dann serieller Content, der vielleicht irgendwie 3 bis 5 Minuten lang ist, ja, wo irgendwie eine Serie dann 40 Folgen hat oder 44 Folgen und ich das mir dann angucken kann und tatsächlich in dieser Serie Product Placement integriert ist. Es gibt immer wieder unterschiedliche Trends auf den Plattformen, wie man tatsächlich auch die Attention halten kann, wie man Leute auch in eine bestimmte Storyline engaged, wie man es schaffen kann, dort eine Konversation zu erzeugen. Das, die Herausforderung ist, glaube ich, und ich finde das gar nicht schlimm, es ist nur einfach, dass viele kreative Strategen oder Berater gar nicht auf diesen Plattformen sind. Und dadurch wissen sie es einfach nicht. Und das ist auch gar kein Shaming. Es ist einfach nur ein Watch-out, Leute aus der Agentur zu integrieren, die vielleicht gerade in die Agentur gekommen sind. Junioren, Mid-Level, Leute, die tatsächlich auf diesen Plattformen sind und das täglich konsumieren in ihren unterschiedlichen Bubbles und sich auch mal die Meinung anzuhören, die Leute mit in den Pitch zu nehmen, dort auch zu schauen, was ist denn relevant? Wie komme ich denn an diese Communities ran? Und nochmal, um konkret deine Frage zu beantworten, wie nehmen wir das auf für unsere kulturelle Arbeit? Wir nehmen die Themen und Interessengebiete auf, ja, und integrieren die dann zum Beispiel in serielles Format und schauen, okay, was bewegt denn diese Community? BookTok ist ein super gutes Beispiel. Wir trennen immer physische Arbeit, ne, irgendwie, da haben wir einen Pop-Up-Store, da haben wir ein Out-of-Home von digitaler Arbeit. Deswegen gibt es ja auch Digitalabteilungen, was natürlich auch nicht mehr so richtig stimmt, weil wir ja alle digital arbeiten. Aber BookTok, du unterhältst dich über Bücher, relevante Literatur, auf TikTok, aber du gehst ja trotzdem raus und kaufst dir das Buch. Und du hast dann auch jetzt immer mehr Communities, die sich wieder zusammensetzen in Städten, in Dörfern, wo die Leute sich treffen und Bücher besprechen. Also es gibt keine Trennung mehr der Community zwischen On- und Offline.
Stellst du fest oder stellt ihr fest, weil ich habe, glaube ich, gestern ein Posting von Mo gesehen zu Rügenwalder, wo er mit so einer kleinen Community auf so einem Gruppenfoto stand.
Genau.
Und ich glaube, es waren am Ende 20, 25, 30 junge Menschen, die irgendeine Rügenwalder Experience hatten. Und da frage ich mich dann immer, für die Leute ist das eine tolle Experience, aber das war eben meine Frage, ne? Wie schaffe ich es denn, dass dann, also das reicht ja der Rügenwalder Mühle nicht, dass da 25 begeisterte Menschen sind, die vielleicht lieber als drei Leuten weitererzählen. Also was konkret macht ihr dann damit?
Also wir speisen da draus, ne? Also tatsächlich, man könnte, nicht in dem Fall, aber man könnte da draus natürlich auch ein serielles Format speisen. Wir haben in dem Fall von Rügenwalder Mühle dort auch einen Musikanknüpfungspunkt, mit dem wir weiterarbeiten können. Und gerade da ist es natürlich auch so, dass wir nicht nur ein Event machen, ja, sondern das ist eine Erzählung. Rügenwalder Mühle, wie es, glaube ich, alle jetzt gesehen haben, arbeitet natürlich sehr daran, auch in die Communities wirklich reinzugehen, ja, die Communities mit zu integrieren. Die Leute, die dort sind, sind Multiplikatoren für den Vibe, für die Experience. Und das ist halt das Wichtige, wenn anstelle tatsächlich diese großen, großen Claims irgendwie hervorzustellen, ist es ein Vibe, ja, es ist eine Vibe-Culture, die man spüren muss, wenn ich das Produkt sehe. Genauso wie ich auch bei Nike das Produkt spüre. Und das ist, was wir versuchen rüberzubringen. Und natürlich erstellen wir dort auch Content. Ja? Aber was wir nicht machen, ist einfach nur zu zeigen, ja, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, cool, da sind 20 Leute, die tanzen, sondern wir sprechen auch mit den Leuten. Also vielleicht hast du dort auch mal einen O-Ton. Warum interessiert die Leute überhaupt das Produkt? Was interessiert die daran? Warum sind die dort? Warum finden die Musik, für die sich Rügenwalder Mühle einsetzt, relevant? Ja? Also vielleicht kann man das auch mal ein bisschen tiefer legen. Und nicht nur sagen, okay, hier sind irgendwie 20 Tanzende, was total relevant ist, ja, Menschen. Aber was sagt mir das, wenn ich den Content sehe?
Ich glaube, das Interessante ist ja auch bei dem Cultural Marketing Ansatz, dass es nicht nur darum geht, statt Zielgruppen Communities anzusprechen mit gleichen Werten und letztlich auch Interessen, sondern ein Stück weit ja auch die Umkehr der Kampagnenlogik. Ne? Also früher war es ja ein Senden einer Botschaft, ein Key-Visual, eine coole, weiß nicht, Headline-Kampagne, ein Video. Und jetzt kommst du ja eher vom Erlebnis, vom Ansatz, nennen wir es jetzt mal Stunt, in welcher Art auch immer. Und daraus erzählt sich dann langfristig eine Plattform. Also ist es, kann man das so pauschal, ist vielleicht ein bisschen sehr vereinfacht sagen, aber dass es sich schon ein bisschen umdreht von wir machen dann mehr aus diesem Erlebnis und erzählen es dann hinten raus über Content Pieces und Erlebnisse weiter.
Ja, es fühlt sich so an, als hätte sich das alles einmal auf den Kopf gestellt, ne? Weil als ich Teenager war, habe ich die Vogue gelesen und da war das für mich das allerwichtigste Medium, die haben mir gesagt, was ist Trend, was ist cool. Und jetzt kommt es tatsächlich aus Influencern, Kreatoren, Kreatorinnen heraus und wir lassen uns begeistern von vielleicht einzelnen Menschen mehr als von Marken und die Marken nehmen das dann auf und sind nicht mehr die gegebenen Institutionen, die uns das erzählen. Und der Algorithmus ist natürlich auch ein Teil davon. Ja? Wir sind lineare Storylines gewöhnt noch in Büchern mit einem Anfang und mit einem Ende. Ich sage immer, wenn wir damals irgendwie Food Commercials gemacht haben, hatten wir die Familie, die dann irgendwie irgendwie nach Hause gekommen ist, um den Tisch saß und dann am Schluss hattest du noch einen netten Packshot und alles hat sich positiv aufgelöst. Stimmt. Und wenn du das jetzt bei Entertainment Media siehst, dann hättest du tatsächlich zuerst das irgendwie tolle Essen und dann siehst du im Rückwärtsgang, wie tatsächlich das auf den Tisch gekommen ist. Mhm. Also du hast immer die Hook am Anfang. Mhm. Und vielleicht kann man das, was du sagst, auch so beschreiben. Ne? Wir kreieren die Hook. Mhm. Ja, mit der wir unsere Zielgruppe versuchen anzusprechen, also den Anker, wir werfen den Anker aus oder die Rügenwalder Mühle und dann versuchen wir die Leute dafür zu begeistern, damit wir erstmal einen Boden haben, wo wir unsere Message dann platzieren können.
Und wenn wir jetzt sagen, diese Kampagnenlogik, die alte, gewohnte, ist einmal auf den Kopf gestellt, ne? Wir gehen von diesem Hook aus, würdest du sagen, aus der Zusammenarbeit, klar, jetzt habt ihr bei Serviceplan ein eigenes Mediaangebot, bei bestehenden Kundenkonstellationen gibt es ja häufig auch andere Mediaagenturen. Ist die Mediaagenturseite immer schon darauf eingestellt, so zu denken? Weil, also jetzt mal mein Vorurteil nicht aus der Media kommt, ist, die mögen Sachen, die möglichst einfach sind, die margenintensiv sind und die sie so anbieten können, wie sie es gewohnt sind. Und das, was du beschreibst, bedarf ja viel Fingerspitzengefühl und Handarbeit vom Mediaplan her. Also wie kann ich letztlich schaffen, dass dieser Hook auch wirklich langfristig über den Funnel aktiviert wird an den richtigen Punkten? Also wie, ich sag mal pauschal, wie großen Bock haben die da so liebevoll und leidenschaftlich reinzugehen, wie ihr das kulturell und kreativ tut?
Ja, also ich kann natürlich jetzt nicht für andere Mediaagenturen sprechen und ich kann jetzt auch nicht für unsere sozusagen Media-Experten sprechen, aber ich kann sagen, wie wir es machen. Intern bei uns, wir haben viele Kreative, die in der Mediaagentur sitzen und da ist es für uns natürlich von Vorteil, weil wir erstmal Ansprechpartner haben, die verstehen, aus welcher Richtung wir kommen und was wir gerne hätten. Ja, dann haben wir natürlich auch bei uns mit Alex Turchan jemanden, der gerade im Mediabereich das Thema Innovation ownt und mit dem wir zusammen natürlich auch diese ganzen Themen wie Snapchat zum Beispiel besprechen, ja, oder Pinterest, Discord, wen auch immer. Ne? Ich kann Substack, ja, jetzt ganz groß. Und schauen, okay, was können wir denn unseren Kunden hier wirklich anbieten? Und gerade Alex und ich arbeiten da sehr integriert zusammen und versuchen, innovative Lösungen zu finden. Egal, ob das jetzt irgendwie klassisch ist oder digital oder extrem plattformgetrieben auf Reddit zum Beispiel. Ja, super tolle Sachen haben wir da zusammen gemacht für unsere Kunden. Ich gehe wirklich davon aus, dass sich das ändert. Genauso wie unser Business sich verändert, ist die Media auch extrem im Wandel und sehr stark im Austausch mit den unterschiedlichen Plattformen, auch was Innovation betrifft, auch was neue Produkte betrifft, die wir anbieten können. Wo können wir First Mover sein?
Das ist ja auch ein spannendes Feld. Also gerade wenn man sagt, man will das eigentlich nicht nur, ich sag mal, verkaufen, distribuieren, wie auch immer, sondern eigentlich wirklich individuell maßgeschneidert beraten. Gerade wo du Reddit sagst, das ist ja wirklich eine Plattform, die es immer noch schafft, dass da im Prinzip harte Werbung wirklich abgestraft wird, aber dass du wirklich sagst, okay, wir legen Sub-Communities an. Wie schaffen wir es auch, eine Kommunikation anzustoßen, vielleicht auch einfach die Community in den Sub-Communities zu nutzen, um Fragen zu stellen zu dem Produkt. Ne? Also dass es eben eine ganz andere Form der Mediamechanik ist, um über das Produkt oder den Service ins Gespräch zu kommen.
Ja, und wir müssen auch enger zusammenarbeiten. Also das haben wir gemerkt, gerade für Culture. Ich muss verstehen, was bieten die Plattformen an und natürlich unsere Mediakollegen müssen verstehen, wie können wir das mit Leben füllen? Ja, und wie machen wir das dann auch kreativ erfolgreich? Weil am Ende keiner unserer Kunden möchte unsäglich viel Media irgendwo reinstecken und das nur pushen. Es soll organisch funktionieren und wir pushen dann natürlich die Sachen, die toll funktionieren, nochmal mit Media und das ist super wichtig für uns. Aber es ist ein Zusammenspiel immer. Es muss ein Zusammenspiel sein. Wir generieren da auch viele Learnings, aber es ist einfach, es ist ein bisschen komplexer geworden natürlich, weil sicher, ein Out-of-Home zu buchen, obwohl mir da viele auch widersprechen würden. Ne? Ich glaube, auch mit Out-of-Home und Digital Out-of-Home sind wir viel kreativer geworden, als wir das waren, als ich in diesem Business angefangen habe. Ja, da gibt es auch extrem viele Innovationen und Möglichkeiten, wie man gerade jetzt zum Beispiel TikTok und Digital Out of Home verbinden kann, habe ich auch viele tolle Kampagnen gesehen.
Erzähl mal, weil das wäre tatsächlich, das habe ich mir hier gerade notiert, wo du auch von Innovation im Mediabereich gesprochen hast und eben auch gerade dieses tiefe Verständnis, wie die Plattformen funktionieren. Mhm. Ne? Was sind so Sachen, wo du sagst, so, boah, da habe ich echt gestaunt, was da jetzt geht, oder das, da hast du auch irgendwie was Neues gesehen, Neues gelernt, findest vielleicht auch aus Kampagnen, die gar nicht von euch jetzt kommen, sondern so ganz grundsätzlich, wo du sagst, das fand ich zum Beispiel richtig gut, das war wirklich neu für mich.
Mhm. Also ich bin ein großer Fan als Nerd von Reddit, weil Reddit hat sich wirklich extrem verändert in dem Sinne, dass die Themen so divers geworden sind. Also da findest du Familiengruppen, Urlaubsleute, die sich über ihren Lieblingsurlaubsziel oder über den neuesten Glamping-Urlaub austauschen. Ja, genauso wie irgendwie meine Gaming-Nerds, die dann sich über irgendwie Gimmicks in einem Spiel austauschen. Also das ist sehr divers geworden und ist eigentlich für mich noch so das letzte Social Media, weil du Beiträge hoch und runter voten kannst und dadurch wir auch mit den Kollegen zusammen geguckt haben, okay, wie können wir das auch nutzbar machen für unsere Kunden? Und da würde ich zum Beispiel sagen, beispielsweise kann man das nutzbar machen, indem man natürlich sehen kann, wie entwickeln sich Trends. Also was wird hochgevotet, was wird runtergevotet. Ne, das kann man zum Beispiel, ich sage jetzt mal out of the blue Healthcare. Ja, was sind so die Themen, die Menschen im Zusammenhang mit Healthcare beschäftigen? Ja, und das können wir natürlich analysieren, gerade wenn wir eng mit den Plattformen zusammenarbeiten und dann schauen können, wie können wir das auch für unsere Kunden zugänglich machen? Ja, das ist jetzt natürlich eine datengetriebene Analyse, trotzdem aber wichtig im Cultural Marketing, um zu verstehen, wo kann sich unser Kunde mit uns zusammen hin entwickeln.
Ja. Und sag mal, jetzt so dieses Beispiel Healthcare nur mal so gegriffen. Ja. Würdet ihr das dann selber analysieren und euch da durcharbeiten? Habt ihr so eine Art, ich sag jetzt mal,
wir haben einen Crawler
dafür, der da einmal rübergeht, genau, und euch daraus ganz wunderbare Dashboards, ja, also so im Sinne von Social Listening Tool, was ihr dann dafür, ist es ein explizites Reddit Social Listening Tool oder ist es eins der Social Listening Tools, die Reddit abbilden?
Also wir, wie gesagt, wir sind ja auch bei Culture, versuchen wir immer relativ innovativ zu sein für unsere Kunden und in dem Fall haben wir jetzt was Spezielles für Reddit gebaut, aber natürlich funktioniert das auch für andere Plattformen. Ja. Mhm. Also wir versuchen da natürlich sehr zu schauen, okay, wo entwickeln sich die Trends und die Stimmung hin, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Service Plan ist ja nicht nur in Deutschland relevant und deswegen schauen wir, okay, wo können wir unseren Kunden da schnellen Mehrwert bieten, weil wir das einfach brauchen. Mhm. Und Reddit bietet sich einfach an, weil es so ehrlich ist. Mhm. Ja, es ist einfach ein wahnsinnig ehrliches Tool. Deswegen bin ich davon sehr begeistert.
Und ist das was, was du eher als, ich sag mal, Insight-Quelle für die Marken, die ihr betreut, nutzt oder habt ihr auch Wege gefunden, auf Reddit stattzufinden?
Nee, also beides. Ich würde sagen, das Tool an sich ist eine Insight-Quelle, aber man kann extrem gut auch auf Reddit stattfinden.
Erzähl mal, was ist eure Secret Sauce? Jetzt kommen wir der Sache näher.
Ja, genau.
I like it.
Genau, also wie du schon gesagt hast, gerade Reddit oder Discord, ne, sind alles sehr sensible Plattform, bisschen vielleicht eine andere Art zu kommunizieren, als das jetzt Entertainment Media ist. Aber man kann tatsächlich dort auch Diskussionen anstoßen. Ja, also wenn ich jetzt ein Brand bin, was ich zum Thema Nachhaltigkeit positionieren möchte, ne, oder zum Thema Design, kann ich dort natürlich auch ein Thread aufmachen, ja, und kann schauen, irgendwie, wie ich mir, also ganz offen als Brand, ja, und kann dort in Kommunikation treten und auch schauen, okay, wie resonieren denn meine Ansichten mit der Community und kann mich dort auch platzieren. Das Community-Pflege, das ist Austausch, das ist Informationsgewinn für mich als Brand, aber es ist natürlich auch eine Form von Werbung, ja, weil was wir auch sehen in den, oder was ehrlich gesagt, ich will jetzt gar nicht sagen, will jetzt gar nicht für Serviceplan sprechen, sondern eher für mich als Person, was ich so sehe, es ist selbst für Marken extrem wichtig, Vertrauen über Personen und über eine Haltung zu schaffen. Ja, also wir sehen das immer mehr bei Tech-Unternehmen, dass diese Tech-Unternehmen sich auch sehr über die Personen, die dort arbeiten, positionieren. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, durch AI wird das Vertrauen in eine Marke und das Vertrauen über Personen immer wichtiger. Und natürlich versuchen wir für unsere Kunden, das auch schon sehr früh am Anfang zu etablieren, zu schauen, okay, wie können wir auf diesen Plattformen, das muss jetzt keine einzelne Person sein, die sich da hinstellt, muss jetzt nicht der CEO sein, der dann auf Reddit dort irgendwie befüllt. Könnte aber auch natürlich der Fall sein. Aber wir sehen das zum Beispiel auch bei Substack. Also was ich einen interessanten Case finde, ist zum Beispiel auch Zero Distance von Elf Cosmetics, die mit ihrem Account dort nochmal eine ganz neue Plattform aufgemacht haben, der Community zu zeigen, wie entwickelt sich eigentlich, also wie entwickeln wir hier ein Farbschema? Ja, was, wie heiern wir Menschen? Wer arbeitet überhaupt bei uns? Wie sieht es in der Fabrik aus? Was machen wir hier eigentlich den ganzen Tag? Also gar nicht ihr Produkt bewerben, sondern das Vertrauen in die Marke bewerben und dadurch eine Community aufbauen für sich, die langfristig eine Markenloyalität hat. Ja, genauso wie das Apple damals gemacht hat.
Und Stichwort, das ist, entschuldige.
Ich wollte nee, das ist, was wir auch machen, wollte ich sagen.
Ich wollte nur sagen, Stichwort Glaubwürdigkeit. Und das ist ein Thema, das ich mir auch nur notiert hatte für unser Gespräch, das ist also der Bereich Creator. Da war ja jetzt so die letzten Jahre logischerweise in aller Munde rauf und runter. Teilweise in Jury-Sitzungen war es wirklich lustig, weil man dachte so, ach, die Marke hat den Creator auch gehabt. Ach, ja, okay, genau. Interessant. Also so, da hat sich bei mir so ein leichter Erschöpfungszustand eingestellt, weil es natürlich immer so ein Safe Bet ist, ne, auf gewisse Creator zu setzen. Gleichzeitig gibt es ja auch da, also sehr viele Creator brauchen vielleicht Marken mittlerweile gar nicht mehr so dringend, weil sie ihr eigenes Business aufbauen. Knossi ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Andere haben die Bedrohung, dass sie vielleicht durch AI-generierte Contents irgendwie oder Creator ersetzt werden. Also welche Rolle spielen Creator noch im Cultural Marketing? Merkst du, dass sich das verändert?
Ja, also Kreatorinnen und auch Talents sind für uns schon ein guter Zugang auch zu Communities. Das Ding ist einfach, dass ich das gar nicht mehr so, ich sehe das gar nicht mehr in, wie wir das damals bei Influencerinnen beworben haben, ne? Dass sie das Produkt nehmen und in die Kamera halten. Das haben wir ja schon lange nicht mehr. Sondern dass wir mit Talents und eher, ich würde fast sagen, Opinion-Leadern arbeiten, die einen Mehrwert dazu bringen. Ja, also entweder ist das vielleicht ihre extreme Kreativität. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Wir haben für KFC, für den Japan-Tag in Düsseldorf, den kompletten KFC umgebrandet. Also wirklich jedes, also vom irgendwie Hähnchenschenkel irgendwie bis zu dem Markenbotschaftern haben wir alles Anime und Manga-Culture reingebracht und haben dann mit der Leiterin der Manga-Schule hier in Berlin zusammengearbeitet, die diese ganzen unterschiedlichen Characters für uns gezeichnet hat. Ja, also wir haben uns ganz bewusst keinen Illustratoren, keine Illustratorin genommen, sondern wir haben jemanden genommen, die eine Opinion-Leaderin innerhalb der Community ist. Hat sie jetzt wahnsinnig viele Instagram-Follower? Vielleicht nicht. Es hat sie aber ein extremes Standing innerhalb der Community? Sicher.
Okay, ja. Also Glaubwürdigkeit vor Reichweite, weil du darüber eigentlich mehr Buzz und Wert erzeugst.
Exakt. Und das ist auch genau das, was wir vorhin besprochen haben. Ne? Viele Kunden kommen immer noch in Deutschland und sagen, ja, aber ich muss natürlich hier intern zeigen, dass die Person extrem viele Follower hat. Wir wollen mit jemandem zusammenarbeiten, der oder die irgendwie 300, 500.000 Follower hat. Die Frage ist halt, was bringt mir das? Weil eigentlich muss ich darauf schauen, dass ich Content habe, der resoniert mit meiner Zielgruppe. Und das liegt nicht an den Followern, sondern das liegt an dem Entertainment-Wert oder an dem Wissenswert, den diese Person glaubwürdig vermitteln kann. Das wäre meine Antwort darauf. Ja und nein. Also ja, wir arbeiten mit sehr vielen Talents zusammen. Arbeiten wir immer mit Influencerinnen und Kreatorinnen zusammen? Nein.
Okay, ja gut, spannende Sicht finde ich auch auf das Thema. Jetzt nähern wir uns eigentlich dem Ende unseres gemeinsamen Gesprächs. Wie schade. Ich finde es ein richtig tolles Gespräch, macht Spaß. Was mich noch persönlich interessiert, ne, jetzt auch, damit sich der Kreis zum Culture-Nerd wieder schließt, was ich mich ja mal frage, wir haben ja, du wirst einen sehr intensiven Job haben, wie viele andere auch. Wie schaffst du es, dich trotzdem mit den ganzen Bereichen, die du eingangs aufgezählt hast, die jetzt sozusagen ja auch deine Leidenschaftsfelder sind, auseinanderzusetzen? Also wie schafft man es, sich in Kulturen auch so reinzunörden, weil all das kostet ja Zeit und nebenbei haben wir noch einen Job, Menschen zu führen, Kunden zu beraten. Was ist dein Lifehack?
Ja, also ich bin immer ein bisschen zurückhaltend, das zu sagen, weil ich glaube, dass das nicht für alle Menschen so funktioniert. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass ich keine Kinder habe, habe ich natürlich nicht die, die Herausforderung in meinem Leben, dass ich so viele Sachen parallel dann auch managen muss. Klar, natürlich habe ich auch ein Leben und Dinge und Freunde und Familie, für die ich mir Zeit einräume. Und ich denke, in den letzten Jahren war das für mich auch, hat sich das sehr gedreht, dass das auch für mich die Prio 1 ist. Also wenn ich in meinem Freundeskreis, in meiner Familie Situationen habe, die Priorität haben, dann ist das etwas, was mich immer hält und wo ich immer den Fokus darauf setzen würde. Ich glaube, das ist einmal das Wichtigste, um geerdet zu bleiben und auch in diesem Job nicht sich zu verlieren. Ja, weil das ist mir auch schon passiert, wie vielen anderen, glaube ich, auch. Ja, gerade wenn man so Mitte 20 ist, dann passiert es ganz, ganz schnell, dass man in so einen Strudel gezogen wird und dann irgendwie, ach so, es ist ja Sonntagnacht und ich bin immer noch hier. Ja. Für mich ist es tatsächlich so, dass ich diese Art und Weise zu arbeiten, für mich ist das ein Hobby. Für mich ist es fast, also ich will nicht sagen, dass mein Job mein Hobby ist, 24 Stunden lang, das ist sicherlich auch stressig und manchmal extrem anspannend, gerade Pitch-Situationen oder stressige Situationen für Kampagnen. Aber ich versuche, die Leidenschaft, die ich privat habe für Themen, Innovation, Trends, Gaming und so weiter und so fort in meinen Arbeitsalltag zu integrieren und mich einfach mit wahnsinnig vielen Menschen zu umgeben, die dieselbe Leidenschaft für Themen haben. Und ich finde, es ist gar nicht so schlimm, manchmal zu sagen, oder interessiere ich mich nicht für. Es ist einfach nicht mein Interessengebiet. Also
das passiert ja auch ständig, dass man das fühlt. Also dann kann man es ja auch ab und an sagen. Ne?
Ja, ich finde, das ist komisch geworden heutzutage, dass man irgendwie, wenn man irgendwie auf einem Projekt sitzt, sagt, oh, ich muss aber ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Ich kann gar nichts zu Fußball sagen. Ich kann definitiv nichts zu Fußball sagen. Und weißt du was? Dann rufe ich einfach Sven an, weil der kann nämlich was zu Fußball sagen. Und so minimiert sich auch so ein bisschen der Stress, das Gefühl nicht ständig zu haben, ich muss zu allem was sagen, ich muss alles wissen. Und das ist, glaube ich, der Lifehack, auch mal die richtige Prioritäten zu haben. Also ich sag für mich richtige, das korrigiere ich nochmal, für mich richtige Prioritäten zu haben und dann auch meinen Job gar nicht nur als Job zu begreifen, sondern auch als etwas, wo ich für mein Privatleben viel draus ziehe. Und das ist, glaube ich, eine sehr glückliche Aussage, die ich treffen kann. Ja, und da bin ich sehr privilegiert zu sagen, mein Job ist auch etwas, was mir einfach Spaß macht und was ich sehr, sehr gerne mache.
Absolut. Ich kann an der Stelle auch nur sagen, ich glaube, meine Tochter denkt auch, dass ich den ganzen Tag Zuckerwatte esse und in Sitzsäcken rumhänge. Also von daher, wenn es uns so gelingt, ein bisschen Funke davon irgendwie auch an die nächste Generation weiterzugeben, ist das doch eine schöne Perspektive. Franziska, ich danke dir für das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Dankeschön.